Teil 3. Wie auch du arbeiten kannst, wann, wo und wie viel du möchtest. In Teil 1 habe ich dir die Optionen 0 bis 3 vorgestellt. Du hast meine persönlichen Beweggründe für »Ich bleib dann mal zu Hause« erfahren. Du hast dich hoffentlich mit deinen eigenen Gedanken zur Selbstbestimmung, vielen Glaubenssätzen und Mindset-Themen auseinandergesetzt und wurdest über Skills aufgeklärt, die für dich hilfreich auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben sein können. Und jetzt möchtest du berechtigterweise wissen, wie das denn nun konkret zu bewerkstelligen ist. Du wirst von mir viele praktische Informationen erhalten. Vorweg seien jedoch nochmals folgende Aussagen zusammengefasst. Erstens, mein Ziel war und ist nicht primär der Vermögensaufbau, sondern es zu schaffen, zusätzliche Einkommensströme zu generieren, von denen man gut leben kann. Zweitens, dies funktioniert am besten durch die Investition in Sachwerte, die periodische Ausschüttungen liefern. Drittens, ein wesentliches Element sind fremdfinanzierte Wohnimmobilien. Das Warum kommt in wenigen Zeilen. Viertens, ich investiere langfristig und spekuliere wenig. Fünftens, ich lege weder in Edelmetalle noch andere Sachwerte an, die keine regelmäßige Ausschüttung generieren. Mein Verständnis? Deine Zeit ist endlich. Wir beginnen zunächst mit der Annahme, dass die meisten Leser irgendwo im Erwerbsleben stecken. Vielleicht gerade am Anfang, vielleicht steht ein Ende in absehbarer Zeit an oder vielleicht hast du es dir beim Blick auf dieses wunderschöne Buchcover herbeigesehnt. Nun, was musst du tun und was habe ich getan? Beginnen wir mit dem Faktor Zeit. Als Berufstätiger wirst du den wesentlichen Teil der Arbeitswoche mit, wie der Name schon sagt, Arbeiten verbringen. Bei mir war das natürlich auch so. Ich war jahrelang wie im Tunnel, habe meinen Job sehr ernst genommen. Das entspricht meinem Qualitätsanspruch an mich selbst. Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es gut machen. Hinter einem steht die Angst, bei Fehlern oder Versagen den Job zu verlieren, was mit zahlreichen Entbehrungen einhergeht. Statusverlust ist hier vielleicht noch das geringere Übel. Wir verwenden also einen wesentlichen Anteil der uns verfügbaren Zeit mit dem Geldverdienen. In der Hast des modernen Lebens haben viele Menschen sich zu Maschinen entwickelt, deren einziger Zweck das Geldverdienen ist. Dalai Lama. Die Motive können unterschiedlicher nicht sein. Bei dem einen ist es der schiere Broterwerb, damit abends etwas zu essen auf den Tisch kommt. Für den anderen ist der sportliche Ehrgeiz sein Ansporn, möglichst schnell die Karriereleiter im Konzern zu erklimmen. Wiederum andere haben im Beruf ihre Berufung gefunden und gehen darin auf, Menschen zu pflegen, auszubilden oder ihnen eine gute Zeit zu bescheren. Bei den meisten ist die monetäre Vergütung proportional zum Einsatz der Arbeitszeit, was zugleich Lebenszeit ist. Du kannst sie weder einsparen, noch bekommst du sie zurück. Du brauchst eine Geldmaschine. Was du brauchst, ist eine Geldmaschine. Die Maschine musst du aufbauen, einrichten und so in Betrieb nehmen, dass sie dir fortan ohne dein aktives Zutun Einnahmen in Form von Geld auf deinem Konto beschert. Am besten monatlich, denn das ist der bewährte Turnus, in dem du in unserer Gesellschaft liquide Mittel benötigst für Miete, Einkäufe oder den Friseurbesuch. Das Errichten dieser Maschine erfordert eine Zeit lang deine Aufmerksamkeit. Wenn sie einmal eingerichtet ist und läuft, musst du ihre Kennzahlen überwachen und erkennen, wann eine Wartung oder eine Umrüstung erforderlich ist. Du adjustierst die Stellhebel an der Maschine, damit sie möglichst reibungslos und effizient arbeitet und ihren Zweck erfüllt. Auf der Suche nach einer solchen Maschine war mir wichtig, dass es keine Eintagsfliegen sind, deren Hype womöglich genauso schnell wieder weg ist, wie er gekommen war. Diesen vorgenannten Kriterien genügen meiner Erfahrung nach nur zwei Asset-Klassen. In beiden Fällen handelt es sich um Sachwerte, Wertpapiere und Immobilien. Beide sind über Jahrzehnte erprobt. Es gibt Fachwissen und Expertenwissen en masse und um beide herum haben sich Märkte entwickelt, die etabliert, aber unterschiedlich transparent sind. Noch dazu leben beide Sachwerte vom stetigen Bedarf. Menschen müssen irgendwo wohnen und Unternehmen benötigen Fremdkapital, um Investitionen zu tätigen und zu wachsen. Im weiteren Verlauf werden wir beide Assetklassen genauer betrachten, vergleichen und feststellen, wie gut sie miteinander kombinierbar sind. A. Wertpapierdepots als Geldmaschinen. Über Geldanlagen in Wertpapiere wie Aktien, Aktienfonds oder ETFs gibt es bereits beileibe genügend Literatur, Anleitungen und Ratschläge. Gern schildere ich dir hier dennoch meine persönliche Sicht auf diese Asset-Klasse sowie meinen pragmatischen und aufwandsarmen Ansatz, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Vorab ein paar Grundlagen. Aktien. Aktien sind Wertpapiere. Wer sie kauft, hofft, dass ihr Wert im Laufe der Zeit steigt und dann beim Verkauf einen Gewinn einbringt. Laut Gabler Wirtschaftslexikon ist die Aktie ein Wertpapier, welches der Beteiligungsfinanzierung dient und das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs verbrieft. Nach der Übertragung unterscheidet man Inhaberaktien als auf den Inhaber lautende Aktien und Namensaktien. Ich möchte in diesem Buch die Aktie als Anlageinstrument für private Haushalte näher betrachten, wenngleich sie natürlich auch bedeutsam ist für andere Anlegergruppen, wie beispielsweise Kapitalanlagegesellschaften, Kreditinstitute oder öffentliche Haushalte. Auch geht es mir nicht um ein mögliches Mitsprache- oder Beherrschungsmotiv an den jeweiligen Unternehmen, sondern folgende Motive. Erstens, Anlagemotiv. Die dauernde ertragsbringende Kapitalanlage. Zweitens, Sachwertmotiv. Sachwertbeteiligung zur Vermeidung von Geldwertverlusten. Drittens, Spekulationsmotiv. Gewinnerzielung über Kauf und Verkauf. Aktienfonds. Wer nicht selbst mehrere Aktien aussuchen oder diversifizieren möchte, kann einen Aktienfonds erwerben. Im Prinzip ist ein Aktienfonds ein Aktienportfolio, also eine Vielzahl von Aktien oder, bildlich gesprochen, ein Korb voller Aktien. Analysiert, ausgewählt, gekauft und verkauft werden die einzelnen Aktien nicht vom Anleger selbst, sondern von einem professionellen Fondsmanagement. Die Aktien können dabei aus aller Welt kommen oder nur aus einem Land oder aus einem Index oder einer bestimmten Branche, je nachdem, welches Ziel der Aktienfonds verfolgt. ETF. Der Online-Ratgeber justetf.com liefert eine in meinen Augen gute und einfache Definition. Ein ETF, englisch Exchange-Traded Fund, ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index, wie beispielsweise des DAX, abbildet. Im Kern vereinen ETFs die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt. ETFs ermöglichen es dir, mit einem Wertpapier kostengünstig in ganze Märkte zu investieren. Beispielsweise streust du mit einem einzigen MSCI World ETF dein Investment auf rund 1600 Unternehmen aus aller Welt. Neben Aktien kannst du mit ETFs auch in viele andere Anlageklassen investieren. Anleihen, Bonds. Anleihen sind, ebenso wie Aktien, Wertpapiere. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied. Mit Anleihen erwirbst du keinen Anteil an einem Unternehmen und hast dadurch auch kein Mitspracherecht. Stattdessen gibst du dem Herausgeber der Anleihe einen Kredit und erhältst dafür Zinsen. Diese können fest oder variabel sein. Die Herausgeber, Emittenten, dürfen dein Darlehen frei investieren. Nach einer vorab vereinbarten Laufzeit erhältst du deine Geldanlage wieder zurück. In Deutschland vergeben üblicherweise Banken und die öffentliche Hand Anleihen. Aber auch für Unternehmen ist es attraktiv, Anleihen herauszugeben, denn sie stellen eine Alternative zum herkömmlichen Bankkredit dar. Man spricht je nach Typ von Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Auch der Begriff Inhaberschuldverschreibung und die englische Bezeichnung Bond finden oft Gebrauch. Portfolio. In der Finanzwirtschaft ist ein Portfolio eine Sammlung bzw. ein Bestand von mehreren Investitionen und Geldanlagen. Anleger verfolgen mit dem Aufbau eines Portfolios in der Regel bestimmte Ziele. In den meisten Fällen gehören die Vermögensvermehrung und die Risikosenkung des Investments dazu. Risiken. Wertpapiere bieten dir die Chance, an den Entwicklungen der Kapitalmärkte zu partizipieren. Das ist jedoch mit einigen Risiken verbunden. Hier eine Auswahl wesentlicher Risiken. Kursrisiko. Das Kursrisiko von Wertpapieren bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Marktwert eines Wertpapiers aufgrund von Schwankungen in den Finanzmärkten sinkt. Diese Schwankungen können durch wirtschaftliche Entwicklungen, politische Ereignisse, Änderungen der Zinssätze und Unternehmensnachrichten verursacht werden. Ein wesentlicher Aspekt des Kursrisikos ist die Volatilität, also das Ausmaß der Preisschwankungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Hohe Volatilität bedeutet größere Unsicherheit und potenziell höhere Verluste für Investoren. Aktien sind typischerweise volatiler als Anleihen und daher anfälliger für Kursrisiken. Emittentenrisiko. Das Emittentenrisiko von Wertpapieren bezieht sich auf die Gefahr, dass der Herausgeber, Emittent, eines Wertpapiers seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Dieses Risiko ist besonders relevant bei Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren, da der Emittent Zinszahlungen leistet und das Kapital am Ende der Laufzeit zurückzahlen muss. Währungs- oder auch Wechselkursrisiko. Bei Wertpapieren, die in einer fremden Währung, wie beispielsweise dem US-Dollar, gehandelt werden, spielen die Wechselkurse zwischen den unterschiedlichen Währungen eine wichtige Rolle. Fällt etwa der Wert der einen Währung, kann es zu Verlusten beim Wertpapierkurs kommen. Bei ausländischen Wertpapieren wie Aktien von US-Unternehmen kommt damit das Währungsrisiko hinzu. Selbst wenn die ETFs, die in US-Dollar investieren, an einer deutschen Börse in Euro gehandelt werden.